Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium ist ein Text, der heute in meiner Predigt eine Rolle spielt. Wir haben es bereits gehört. Ich möchte noch einen zweiten Text dazu lesen. Johannes 15, Vers 26 bis 16, Vers 4. Jesus sagt, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde von dem Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich euch's gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Allmächtiger Gott, wir bitten dich auch jetzt zum Reden und Hören um deinen Geist. Sprich du selbst zu uns und stärke uns in unserem Glauben und Vertrauen. Mach uns zu Zeugen, die dir von ganzem Herzen folgen und weitergeben, was sie mit dir erfahren. In Jesu Namen. Amen. In dem Herrn Jesus Christus, liebe Schwestern und Brüder, nach seinem Tod und seiner Auferstehung war Jesus noch einmal 6 Wochen lang bei seinen Jüngern. Und er hat sie durch seine Nähe gestärkt für ihre große Aufgabe. Er hat sie vorbereitet. Die Aufgabenstellung war klar. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. So wie wir es eben in der Lesung gehört haben. Und dann war es soweit. Die Zeit zum Abschied war gekommen. Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, sollte nach dem Willen und Plan seines Vaters im Himmel in die himmlische Herrlichkeit zurückkehren. Damit war die leibliche Gegenwart des Sohnes Gottes unter den Menschen beendet. Sein Auftrag war sozusagen erfüllt. Jesus hat seine Jünger aber sehr sorgfältig vorbereitet auf die Zeit nach seinem Abschied. Mehr als einmal hat er von den Schwierigkeiten gesprochen, die auf die Jüngerinnen und Jünger zukommen würden. Er hat von den Bewährungsproben geredet, die sie zu bestehen hätten. Verachtung, Verfolgung, Verhaftung und Leiden, möglicherweise sogar den Tod um des Glaubens willen mussten sie fürchten. Wir können und dürfen uns frei zu Jesus bekennen. Noch. Wer weiß, wie es einmal bei uns werden wird. Aber auf jeden Fall gilt, an vielen Orten der Welt werden Christen schon länger und auch aktuell verfolgt, bedroht. Nicht selten ist das Leben von Christen auf dieser Welt in Gefahr. Unter anderem hören wir solche besorgniserregenden Nachrichten auch aus Syrien. Am 8. Juli feierte die syrisch-orthodoxe Gemeinde, die ja in Wanne an der deutschen Straße ist und die einen großen Einzugsbereich, ich glaube, über ganz Nordrhein-Westfalen hat, am 8. Juli feierte diese Gemeinde die Renovierung ihres neuen Pfarrsaales. Und ich bin da gewesen als Vertreter sozusagen für den Kirchenkreis, um ein Grußwort zu sprechen. Trotz des frohen Anlasses, die hatten schwer geschuftet an diesem Pfarrsaal, so eine Art Gemeindehaus unter dem Gottesdienstraum, hatten das wunderbar hergerichtet und waren ganz stolz da auf ihre Arbeit und haben sich auch gefreut über die vielen Gäste, sozusagen aus dem In- und Ausland. Trotz der Feier des frohen Anlasses war aber auch die Sorge zu spüren. Die Sorge um die bedrohten Schwestern und Brüder in Syrien. Und mit großer Besorgnis wurde auch bei dieser Feier berichtet von zwei Erzbischöfen aus Aleppo, die bereits 2013 vom IS verschleppt wurden und von denen es seitdem kein Lebenszeichen mehr gibt. Ja, Jesus hatte schon den Jüngerinnen und Jüngern damals Bedrohung, Schwierigkeiten angekündigt. Aber Jesus hat nicht nur von Schwierigkeiten gesprochen und Bewährungsproben im Leben der Jünger, sondern Jesus hat allen, die ihm nachfolgen, auch eine ganze Reihe von Gaben zugesagt. Gaben, die ihnen helfen sollten, ein erfülltes Leben zu führen, ein Leben im Glauben, in der Nachfolge. Gaben, die ihnen aber auch helfen sollten, andere Menschen anzusprechen, andere Menschen zu Jesus zu führen, indem sie ihren Glauben bezeugen und bekennen. All diese Gaben, von denen da die Rede ist, hatten die Jüngerinnen und Jünger schon vorher erlebt. Aber das war in der Zeit, als Jesus noch leibhaftig unter ihnen war. In Zukunft sollten sie aber mit Hilfe dieser Gaben ihrem Glauben Gestalt geben, obwohl Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen war. Ihr Glaube sollte ja gewissermaßen selbstständig werden. Und für diesen selbstständigen Glauben musste Jesus erst die Voraussetzung schaffen. Darum ging er aus der Sichtbarkeit in die für die Augen unsichtbare Welt Gottes zurück. Darum verließ Jesus seine Jünger, die kleine Schar damals an einem kleinen Fleckchen dieser Welt und die nur da die Erfahrung mit Jesus machen konnten. Jesus verließ diese Jünger, um auf eine neue Weise wiederzukommen. Und zwar für alle zukünftigen Jünger und auf der ganzen Welt. Jesus versprach seinen Jüngern, ihnen den Tröster zu senden. Das Wort im griechischen Text kann man auch mit Ermahner übersetzen. Tröster, Ermahner. Ich denke, wir brauchen beides. Das war damals schon so und ist heute noch so. Wir brauchen als Christen beides. Dass man uns tröstet und stärkt und aufbaut. Aber wir brauchen auch manchmal, dass wir ermahnt und zurechtgewiesen werden von Gott. Tröster. Wer ist das? Seit Pfingsten wissen wir, wen Jesus und was Jesus hier meinte. Der Tröster ist Gottes Heiliger Geist, durch den Jesus Christus in uns, aber auch durch uns wirken will und kann. Wenn wir es zulassen. Denn wir haben oft die Entscheidung, wir können dem Geist Gottes in uns Raum geben, wir können ausdrücklich um ihn bitten oder wir können uns verschließen. Wenn wir es zulassen, wenn wir um den Geist bitten, wenn wir ganz offen für ihn sind, dann werden wir ihn und sein Wirken spüren. Auch an dieser Stelle geht es natürlich nicht mehr nur um die Jünger von damals, sondern es geht ganz konkret um uns, liebe Schwestern und Brüder. Pfingsten ist ja nicht nur ein historisches Ereignis. Das Kommen des Heiligen Geistes hat Gültigkeit für alle Welt und alle Zeiten. Wer den lebendigen Christus erleben will, der muss nicht mehr nach Jerusalem reisen, auch wenn das bestimmt eine interessante Erfahrung ist. Wer den lebendigen Christus erleben will, der muss nicht an den See Genezareth oder nach Kapernaum und wo immer Jesus aufgetreten ist sein. Christus ist nämlich nicht mehr auf einen Ort und auf die Zeit festgelegt. Gottes Geist wirkt an jedem Ort. Gottes Geist macht die Worte der Heiligen Schrift, die Berichte von den Worten und Taten Jesu, auch für den Leser und Hörer von heute lebendig. Das Wort Gottes wird durch den Heiligen Geist zur Offenbarung. Das heißt ja, Gott selbst schenkt uns dann auf diese Weise Einsicht in seinen Willen, in sein Wesen. Einblicke, die wir Menschen nie aus eigener Kraft gewinnen könnten. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Geist Gottes unser Schlüssel ist, um das Wort Gottes zu verstehen. Auch um es zu verstehen als direkte persönliche Anrede an uns, nicht nur an die Menschen oder die Christen allgemein. Wenn wir eine Umfrage starten würden, auf den Straßen in unserer Stadt, eine Umfrage, was wohl das wichtigste Fest der Christenheit ist, dann gäbe es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten. Manche würden vielleicht noch nicht mal mehr ein Fest nennen können oder würden irgendwelche Feste nennen, die gar keine christlichen sind. Da müsste man schon heute mit rechnen. Das merke ich im Schulgottesdienst, wenn ich so ein Thema mal anschneide, wie die christliche Sozialisation da schon ein Stück abgenommen hat. Aber gehen wir jetzt mal von denen aus, die noch eine Antwort geben könnten, die zumindest noch die christlichen Feste kennen. Wenn wir die fragen würden, welches ist das Wichtigste? Da habe ich so gedacht, wahrscheinlich würden ganz viele sagen Weihnachten. Und auch wenn sie gar nicht mehr so sehr an die Bedeutung der Geburt Jesu Christi denken, aber zumindest so von der Familienfeier her, das Fest der Liebe, ja, für Weihnachten würden sich wahrscheinlich viele entscheiden bei der Frage, was ist das wichtigste christliche Fest? Und das stimmt ja auch irgendwie. Ohne Weihnachten gäbe es keinen christlichen Glauben. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das musste sein. Bestimmt würden manche Menschen, die wir nach dem wichtigsten christlichen Fest fragen, auch daran denken, dass der Karfreitag früher besonders unter evangelischen Christen als der wichtigste Feiertag galt. Karfreitag. Und in der Tat, was wäre der christliche Glaube ohne die Botschaft vom Kreuz? Ohne das Wort Jesu, das uns im Johannesevangelium überliefert ist, es ist vollbracht. Andere würden vielleicht darauf verweisen, dass der christliche Glaube undenkbar wäre ohne Ostern. Und tatsächlich, was wäre, wenn der Jünger Johannes nach Ostern am See Genezareth nicht zu Petrus hätte sagen können, es ist der Herr, Jesus lebt. Und auch an Himmelfahrt kommen wir nicht vorbei als einem wichtigen Fest, denn ohne die Rückkehr Jesu in die himmlische Herrlichkeit Gottes hätte es die Ausgießung des Heiligen Geistes wohl nicht gegeben. Jesus spricht jedenfalls, wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ohne Pfingsten, ohne den Geist Gottes bei uns und in uns, gäbe es für uns keinen lebendigen Glauben und keine wirkliche christliche Gemeinschaft. Denn eine Gemeinde ist ja viel mehr als ein Interessenverband, auch wenn man das vielleicht nicht immer so merkt. Eine Gemeinde ist viel mehr als ein Interessenverband. Der Geist Gottes, der Geist unseres Herrn Jesus Christus ist das, was uns im tiefsten Sinne miteinander verbindet. Diese Einigkeit im Geiste ist eine tiefe Verbundenheit trotz aller Verschiedenheit der einzelnen Christen. Und sie ist dann am lebendigsten und am stärksten zu spüren, wenn die einzelnen Christen von ganzem Herzen Gott und seinem Geist gegenüber offen sind. Also, von Gott, von Jesus her, vom Heiligen Geist her ist im Grunde schon alles getan, alles vorbereitet. Und dann geht es um uns. Es darf und soll schon lange losgehen mit der Nachfolge Jesu, mit dem Bekenntnis zum dreieinigen Gott, mit dem Zeugnis, Jesus lebt, auch hier und heute noch. Es darf und kann eigentlich schon lange losgehen. Und machen wir unsere Kirche, unsere Gemeinden nicht immer kleiner, unattraktiver und inaktiver, als sie sind. Es bewegt sich ja auch schon eine ganze Menge seit langer, langer Zeit. Es bewegt sich schon eine Menge, die Zeugen Jesu in den christlichen Gemeinden und Kirchen weltweit haben schon eine Menge getan. 2 Milliarden Menschen gehören aktuell zur christlichen Kirche auf dieser Welt, zu christlichen Kirchen und Gemeinden. Ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Es bewegt sich und tut sich was, auch in unserem Land und weltweit, aufgrund des Engagements von so vielen Christinnen und Christen. Aber ist das schon genug? Unser Superintendent Rainer Rimkus erinnerte im Rahmen seiner Predigt im ökumenischen Gottesdienst am 9. Juli an eine ganz persönliche Erfahrung in einer Metzgerei, zu der er öfter mit seiner Tante gegangen ist. Und diese Erfahrung in der Metzgerei damals habe ich in der Kindheit auch gemacht. Wenn ich mit meiner Mutter da war und wir Wurst oder Fleisch eingekauft haben und dann wurde das auf die Waage gelegt und dann gab es ganz oft so diesen Satz, darf es auch ein wenig mehr sein? Und ja, oft wurde dann gesagt, ja, ja, lassen Sie es drauf auf der Waage. Darf es auch ein wenig mehr sein? Und darum ging es in der Predigt in der Akademie und darum geht es mir auch heute bei diesem Beispiel. Diese Frage, die in den Metzgereien damals oft obligatorisch beantwortet wurde mit, ja klar, es darf ein wenig mehr sein, lassen Sie es drauf auf der Waage. Diese Antwort gilt auch, die passt sehr gut, wenn es um das christliche Zeugnis und Bekenntnis geht. Die Frage, die damals in der Metzgerei so beantwortet wurde, wie ich gesagt habe, die sollte erst recht so beantwortet werden, wenn es um unser Zeugnis und Bekenntnis geht. Und nicht nur, ja okay, es darf mehr Zeugnis und Bekenntnis sein, mehr Engagement noch von denen, die Christen sind, wenn es darum geht, andere zu Christus zu führen. Die Antwort sollte unbedingt lauten, ja, besser noch, ja sicher darf es noch mehr sein. Gerne mehr als nur ein wenig vom Zeugnis des Glaubens und Bekenntnis zu Jesus. Und dieser Auftrag, der gilt allen Christinnen und Christen. Die Ausführung kann aber ganz verschieden sein, denn wir sind ganz unterschiedlich. Gott hat uns verschieden gemacht, uns unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten gegeben. Deshalb können wir auf unsere ganz persönliche Weise zu diesem großen Auftrag beitragen, dass alle Menschen auf Jesus aufmerksam werden und den Weg zu ihm finden. Da sind unsere natürlichen Gaben und Fähigkeiten wichtig, aber auch Gaben, die Gott uns persönlich durch den Glauben schon geschenkt hat oder vielleicht auch noch schenken will, können da eine große Rolle spielen. Wichtig bei unserem Zeugnis und Bekenntnis ist auch, dass wir glaubwürdig sind und bleiben. Ich meine damit, wenn wir über Gottes Wort und Wirken und Handeln in unserem Leben reden, Zeugnis geben auf diese Weise, dann sollten wir dabei wirklich ganz ehrlich sein, ohne Hochmut, so konkret und nachvollziehbar es geht, von den positiven Erfahrungen mit Gott, mit Jesus sprechen und die Menschen neugierig machen. Aber wir sollten auch nicht verschweigen, dass es auch für uns als Christen manchmal Enttäuschungen gibt, dass wir manches einfach nicht verstehen, das Gott führt oder zulässt, dass es auch für uns als Christen Fragen gibt, auf die wir hier und jetzt noch keine Antwort bekommen. Und wir sollten auch nicht verschweigen, dass wir, obwohl Gott uns sicherlich verändert durch die Gemeinschaft mit ihm, durch sein Wort, durch das Sakrament, durch einfach die Zeit, die wir mit ihm verbringen, obwohl Gott uns verändert, uns weiterentwickelt, sind und bleiben wir auch zunächst Menschen. Luther nannte das, wir sind und bleiben Gerechte und Sünder zugleich. Und ich sage das so, wir sind immer noch Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, mit offenen Fragen. Und dennoch gilt, wir erleben etwas mit Gott, mit Jesus. Und davon dürfen wir getrost weitersagen. Und wer nicht so gern redet, kann auch mit Nächstenliebe, mit Anteilnahme und Hilfsbereitschaft viel von der Liebe Gottes ausdrücken und an andere weitergeben. Ganz, ganz wichtig ist, und damit bin ich auch schon fast fertig, das Einladen in die Gemeinde. Ich versuche das immer wieder, auch in meiner Gemeinde in Eickel, den Menschen nahezulegen, wenn sie von einer Veranstaltung wissen, dem Gottesdienst als der wichtigsten Veranstaltung, dem wichtigsten Angebot, dann sollen sie nicht nur selber kommen, sondern ernsthaft überlegen, wen könnte ich dahin einladen? Wen könnte ich ansprechen? Und nicht halbherzig, nicht, ja, das Gottesdienst, ne? Sondern wirklich sagen, ich bin auch da und mir ist das ganz wichtig. Ich brauche das. Komm doch mit. Wir gehen zusammen. Einladen. Wirklich einladen und den Weg ebnen, dass Menschen auch kommen. Und wir wissen genau, wenn wir unsere Gemeinde kennen, welche Angebote es da noch gibt, die wirklich offen sind für neue Menschen, die dazukommen will. Auch zu solchen Gruppenkreisen, Sonderveranstaltungen muss eingeladen werden. Da nützt kein großes Plakat. Da kann man was in die Zeitung setzen und im Radio das weitersagen lassen. Das ist meistens nur eine schöne Erinnerung für diejenigen, die sowieso schon davon wussten und vorhatten zu kommen. Eine Einladung muss persönlich sein. Und da sind alle wichtig, die zu einer Gemeinde sich zählen, die diesen Dienst dann ausführen können. Ein letzter Gedanke. Zum glaubwürdigen Zeugnis und Bekenntnis der Christen gehört sicher auch die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Über die eigene Gemeinde und sogar über die eigene Konfession hinaus. Ja, ich bin sicher, dass Jesus, wenn er solche Worte gesprochen hat von der Liebe zu den Mitmenschen und zu den Schwestern und Brüdern, dass er keinen da ausgeschlossen hat. Auch nicht die Konfessionen und Gemeinschaften, die uns vielleicht selbst manchmal nicht so passen und nicht so geheuer sind. Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Sie annehmen auch in ihrer Verschiedenheit. Das ist eine große Aufgabe, die aber wichtig ist, wenn wir gemeinsam Zeugnis geben wollen von Gott, von Jesus Christus. Und Liebe meint da nicht das gute Gefühl, das ich zu den Menschen meiner Familie, meinem Partner, einfach zu Menschen habe, die mir ganz persönlich nahestehen. Wir kennen alle das Wort Agape. Das wird im Neuen Testament fast immer benutzt, wenn es um Liebe geht. Und Agape heißt auch eigentlich sogar noch ein bisschen mehr als einfach nur Liebe. Wohlwollen, unerschütterliches Wohlwollen und Güte, das ist so eine Basisform der Liebe, auf der alles andere entstehen kann an guten Empfindungen und Gedanken, die wir für die menschlichen Beziehungen brauchen. Wir brauchen Agape füreinander. Manche von uns sehen auf andere Christen herab. Das kenne ich auch aus der Beobachtung von Menschen. Manche sehen herab auf andere Christen, weil diese ihren Glauben von der Form ihrer Frömmigkeit her vielleicht anders ausdrücken. Wie schnell wird dann aus dem Eifer für den Herrn sowas wie Hochmut? Und Hochmut verschließt den Weg zum Herzen eines Menschen. Auch im Umgang mit Schwestern und Brüdern anderer christlicher Konfessionen gilt es, das Gemeinsame ist bedeutender als das, was verschieden ist. Das muss nicht trennen. Das Motto des diesjährigen ökumenischen Gemeindefestes hat da meines Erachtens einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Das Motto lautete ja, wir sind uns einig, wir feiern Jesus. Möge das zwischen der katholischen Kirche und uns Protestanten noch mehr werden, noch viel mehr, worin wir uns einig sind und wo wir noch besser auch die christliche Gemeinschaft leben können. Aber das ist schon ein guter Anfang, was jetzt läuft und was noch vertieft und erweitert werden darf. Denn gemeinsam sind wir stärker. Gemeinsam können wir unserem Bekenntnis zu Jesus glaubwürdiger Ausdruck verleihen. Und darüber hinaus darf das Gebet für alles, was wichtig ist, aber auch besonders für das gemeinsame Zeugnis, für die engere Zusammenarbeit der christlichen Konfessionen, einen noch größeren Raum in unserem Leben spielen, im persönlichen und im Gemeindeleben. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann von denen, die schon länger in dieser Stephanusgemeinde sind. In den 80er Jahren wurde in diesem Gottesdienst hier oft ein Gebet gesprochen, in dem es unter anderem hieß: Wir bitten dich für die Christenheit, die dein Gebot missachtet, die an getrennten Tischen dein Brot bricht, deren Licht trübe und deren Salz taub geworden ist. Das ist das Problem. Wir sollen und wollen bekennen und bezeugen, und doch widersprechen wir eigentlich mit dem, was wir tun, gerade auch unter den verschiedenen Konfessionen und sogar den verschiedenen Gemeinden einer Konfession, leben wir oft etwas anderes und schwächen damit eigentlich die Kraft unserer Einladung ab. Es ist vor Gott nicht in Ordnung, dass wir uns damit abfinden, dass wir an getrennten Tischen unser Brot brechen. Und es ist nicht gut für unser Zeugnis, wenn wir ehrlicherweise sagen müssen, ja, manchmal ist unser Licht recht trübe und unser Salz taub geworden. Die Bitte um Gottes Geist und seine Hilfe, dass ein helles Feuer in uns entzündet wird und brennt, dass die Welt es sieht, ist ganz wichtig. Die Bitte um Gottes Geist und seine Hilfe für das Zeugnis und den gemeinsamen Weg. Ich denke, es ist vielleicht in dieser Welt, die so viele Menschen beherbergt, die weit weg sind von Gott, noch wichtiger denn je. So möge Gott uns dazu stärken und uns seine Kraft geben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.